Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen.
In dieser Podcast-Folge werden wir darüber sprechen, wie du es lernen kannst, dir was zu gönnen, also was zu essen, worauf du Lust hast, aber auch gleichzeitig aufzuhören, also diesem impulsiven Essen nicht immer nachzugeben, das einfach auf eine entspannte, ruhige und flexible Art und Weise zu steuern. Wir werden auch darüber sprechen, wie man im Schichtdienst abnehmen kann. Das kann man aber auch ganz easy auf viele Situationen übertragen, die vielleicht einfach abseits der normalen Routine sind. Ja, wenn du mal eine Phase hast mit viel Homeoffice, Urlaub, whatever, ja, wie man dann einfach die Ernährungsstrategie anpassen kann. Dann werden wir drüber sprechen, wie du deine Erhaltungskalorien rausfinden kannst, ohne dabei zuzunehmen. Und als letztes werden wir auch darüber sprechen, wie du trotz Bürojob, schlechtem Wetter, was ja jetzt dann bald anfängt, trotzdem eine gute Aktivität hinbekommst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal wieder mit einem Q&A. Haben wir schon ein bisschen länger nicht mehr gemacht, aber ich habe euch ja eigentlich gesagt, dass ich gerne so einen Wechsel wie in der Vergangenheit hätte. Immer einmal Q&A, einmal Themenfolge, dann wieder Q&A, dann Themenfolge. Wir machen, muss ich aber ehrlich sagen, die Themenfolgen meistens ein bisschen mehr Spaß. Liegt einfach auch daran, weil sich viele Fragen wiederholen und dann für mich oft das einfach ja immer nicht die gleiche Antwort ist, aber es ist für mich einfach auch in der Vorbereitung und im gesamten Prozess von der Podcast-Folge nicht ganz so spannend. Heißt nicht, dass ich es nicht gerne mache, weil das ist ja auch meine Arbeit, immer wieder die gleichen Fragen zu beantworten. Es ist nur so, dass mir die Themenfolgen einfach oft mehr Spaß machen, weil ich dann immer so ein Thema sehe, wie zum Beispiel die letzte Podcast-Folge, die komischerweise extrem schlechte Klickzahlen im Vergleich zu den anderen hatte. Da ging es um das Thema biologischer Körperfettanteil und das ist für mich halt immer so das schönste Gefühl und das macht mir am meisten Spaß, wenn ich so ein Thema nehme, wo ich weiß, okay, damit strugglen gerade viele, aber da kommt irgendwie nie so eine, vielleicht, es kommt eine Frage, aber ich kann es nie so in der Frage so beantworten, dass wirklich das ganze Thema abgedeckt ist oder zumindest 90% davon und ihr das dann auch ganzheitlich versteht und das macht mir natürlich dann irgendwie immer mehr Spaß, mich auf so eine Folge vorzubereiten, weil ich weiß, okay, das ist jetzt voll das interessante Thema und da werden viele jetzt so einen Aha-Moment haben. Deswegen auch kleiner Hinweis, hört euch auf jeden Fall die letzte Podcast-Folge an, falls ihr das noch nicht gemacht habt, weil die ist echt so ein krasser Mehrwert. Da habe ich eigentlich das komplette Thema dargelegt oder für euch dargestellt und euch mal gezeigt, okay, wo ist denn euer biologischer Körperfettanteil? Wo fühlt sich euer Körper wohl? Wie findet ihr das raus? Und. Ich habe auch viel Feedback bekommen, Positives zur Folge, halt von den Leuten, die die Folge gehört haben. Aber ich weiß nicht, an was es liegt. Entweder ist der Titel schlecht, ich werde den jetzt nochmal ändern, dass vielleicht ein paar mehr Leute die Folge sehen. Vielleicht war der einfach nicht so interessant. Das müsst ihr wissen, leider ist es so beim Thema Content kreieren, der Inhalt ist nicht immer ganz so wichtig für sowas, sondern viel wichtiger ist natürlich jetzt gerade bei so einem Thema wie Podcasts, was für ein Folgentitel das ist. Und da muss ich mir auch immer viel Gedanken drüber machen, auch wenn das eigentlich nichts ist, wo ich gerne, ich würde einfach gerne die Folge so nennen, wie sie halt ist, was es bedeutet. Aber ich muss auch immer so einen catchy Title machen. Ist logisch, ich klicke auch auf Themen, wenn ich jetzt irgendwie Content konsumiere, die mich interessieren. Und wenn das ein guter Titel ist, dann klicke ich da auch eher drauf. Vielleicht muss ich da nochmal mit rumspielen. Es kann aber auch sein, dass es daran liegt, dass ich gerade auf Bali bin. Und manchmal kann es sein, dass Plattformen dann den Content ein bisschen anders ausspielen. Weil dann Spotify vielleicht denkt, okay, ich bin hier in Indonesien. Und ich spiele das jetzt indonesischen Leuten aus, denke ich aber nicht, dass daran liegt, weil ich mache deutschen Content und daran soll es nicht liegen, whatever es auch ist. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall die letzte Folge fand ich sehr schade, weil ich habe 20 bis 25 Stunden Arbeit reingesteckt, auch ins Research und auch die Struktur der Folge. Hat natürlich auch, ich habe es in der letzten Folge gesagt, viel Zeit gekostet, weil ich das auch in den Coaching- und Community-Bereich in die App hochgeladen habe und dann noch ein Video zusätzlich aufgenommen habe. Und diese Struktur, die kostet mich auch mal zusätzlich viel Zeit. Auf jeden Fall würde ich euch empfehlen, hört euch die Folge an. In der heutigen Folge, wie ich es gerade schon im Intro gesagt habe, werden wir ein paar Fragen durchgehen. Ihr seht die wie immer in den Kapitelmarken. Es wird um Ernährung und Essverhalten gehen, dann zwei Fragen zum Thema Körperzusammensetzung, also wie ihr euren Körper verändern könnt. Und dann machen wir noch zwei Fragen zum Thema Aktivität, Krafttraining und Cardio. Und dann würde ich sagen, let's go und wir fangen mit der ersten Frage an. Frage Nummer 1 war: Wie lerne ich mir etwas zu gönnen, aber auch aufzuhören, also in Bezug auf die Ernährung? Wie kann ich mir Sachen erlauben, aber dann in dieser Situation auch wieder aufhören? Und das ist ja so dieses klassische Beispiel, was die meisten Leute mir oft erzählen, ja, ich kann irgendwie keine Tafel Schokolade essen oder die aufmachen, weil wenn ich die aufmache, dann muss ich die ganze Tafel essen. So, und das ist ein Problem, das ganz, ganz viele haben. Und wie ich so oft sage bei diesen Q&A-Folgen, das ist jetzt zu lang, um es in einer Frage komplett zu beantworten. Ich denke, das könnt ihr euch denken, das ist so ein komplexes Thema, da sind so viele Nuancen dabei. Und wir sprechen ja auch ganz, ganz oft über Sachen, die sich dann wieder darauf auswirken. Deswegen ist ja auch der Podcast so meine Lieblingsplattform, weil wenn jemand von euch sich, und das machen ja die meisten so wirklich, keine Ahnung, mal ein Jahr lang den Podcast anhört, also jede Folge, immer einmal pro Woche eine Folge anhört, dann nehmt ihr eigentlich immer wieder Stücke mit und dieses Bild schließt sich dann irgendwann zusammen und dann könnt ihr das auch am besten für euch benutzen. So, und dann habt ihr das wirklich komplett abgedeckt, weil man kann eben so eine komplexe Frage nicht in einem Q&A in 10 Minuten komplett beantworten. Ich denke, das ist jedem klar, so, weil was ist jetzt da der Grund dafür? Das ist jetzt nicht so eine, klar, viele auf Instagram oder wo auch immer würden euch sagen, ja, du musst irgendwie das und das machen. Die geben halt so einen One-Tip raus und sagen, okay, damit ist es dann gelöst. Aber dem ist nicht so. Das heißt nicht, dass ihr das nicht lösen könnt, sondern dass ich einfach finde, dass für jede Person eine andere Sache eine Rolle spielen kann. Und jetzt zum Beispiel bei diesem Thema, jetzt nur als Beispiel, wir haben irgendwie 10 verschiedene Sachen, die damit reinspielen. Und ich gebe den einen Tipp, also eine Sache von diesen 10. Da ist es halt natürlich dann immer schwierig, dann so zu tun, als wäre das die Lösung für alle. Und es gibt halt bei diesem Thema eine groß umfassende Strategie. Und diese Strategie hat nochmal Nuancen. So, und das soll wirklich nicht negativ klingen, so von wegen, das ist immer das Problem bei solchen Sachen, wenn ich dann sage, ja, es braucht ein bisschen mehr Kontext, dass ich dann nicht will, dass man sich denkt, ja, okay, das ist so ein kompliziertes Thema, kriege ich eh nicht hin. So soll das nicht klingen, sondern das soll eher so klingen, es ist ein komplexes Thema, also ist auch die Lösung nicht, ist irgendwie High-Protein-Rezepte. So, das wisst ihr ja, davon halte ich gar nichts, weil das einfach in diesem Zusammenhang nichts bringt und deswegen ist immer schwierig, in so einer Frage das zu beantworten. Wir haben ja auch schon komplette Folgen zu so einem Thema gemacht und es kommen auch noch komplette Folgen zu diesem Thema. Aber ich möchte euch jetzt hier mal trotzdem so einen kurzen Rundumschlag geben, was so die wichtigsten Punkte sind. Und die gehen wir jetzt Stück für Stück durch. Und ich denke, da werdet ihr jetzt auch auf diese Frage schon viel mitnehmen können und viel verstehen. Das Erste und das Wichtigste ist euer Ernährungsmindset. Das bedeutet, dass ihr keine Restriktion haben solltet. Denn dieses Disinhibited Eating nennt man das, also dass ihr keine Kontrolle über eure Ernährung in einer bestimmten Situation habt, das ist eine Folge von Restriktion. Das heißt, Restriktion ist eine Art von Verzicht, die ihr euch setzt und dadurch entsteht eben mehr von diesem Disinhibited Eating. Und deswegen sollte unsere Strategie immer so aufgebaut sein, dass ihr keine Restriktion habt. Das heißt, dass ihr euch im Alltag nichts verbietet. Und deswegen ist das auch eine bisschen komplexere Strategie, weil man muss ja sich dann überlegen, okay, wenn ich mir nichts verbiete, wie kriege ich es dann trotzdem hin, dass ich die körperliche Form habe, die mir eben zusagt, dass ich nicht immer weiter zunehme. Weil wenn ihr die letzte Folge gehört habt, auch wenn es viele nicht gemacht haben, dann wisst ihr, dass es nicht funktioniert, wenn wir einfach nach Gefühl essen, weil die meisten dann eben vom Körperfettanteil in eine höhere Region rutschen. Und ihr wisst ja, ich bin gar kein Freund vom intuitiven Essen, weil eben die meisten Leute dann zu viel Kalorien konsumieren würden. Ja, das ist wie, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt gar keine Ahnung, wie man irgendwie Finanzen kontrolliert und ihr gebt einfach alles Geld aus, was ihr habt. So in unserer Welt, in der wir leben, ist es so einfach. Ihr habt das Smartphone neben euch, ihr könnt sofort irgendwie shoppen, ihr könnt, wenn ihr rausgeht, habt ihr immer Möglichkeiten, Geld auszugeben, essen gehen, whatever. Ihr könnt immer viel Geld ausgeben. Das heißt, ihr müsst ja auch lernen, eure Finanzen zu kontrollieren und das muss ja auch nicht über ein Druckgefühl, über ein negatives Gefühl, sondern einfach durch ein Gefühl kommen, okay, ich kontrolliere das, was ich kontrollieren kann und andere Sachen, wenn irgendwas Unerwartetes mal kommt, eine unerwartete Rechnung oder keine Ahnung, was auch immer passiert, dann weiß ich, okay, das ist jetzt außerhalb meiner Kontrolle und ich habe vielleicht auch ein bisschen Strategien, um dann mit so einer Situation umzugehen. Und ähnlich ist es wie beim Essen auch. Ja, wir haben eben diese ganzen Versuchungen um uns herum, viele Kalorien, die wir konsumieren können, ohne viel Geld auszugeben, ohne viel Aktivität dafür zu benutzen. Das ist einfach in Anführungszeichen unnatürlich für uns. Unser Gehirn hat sich nicht in so einer Zeit entwickelt, in der so ein Szenario da war. Das bedeutet, dass wir lernen müssen, mit diesen Impulsen umzugehen und die eben zu kontrollieren auf eine bestimmte Art und Weise. Und zum Thema Kontrolle kommen wir jetzt auch gleich. Das bedeutet, wir müssen den Unterschied verstehen zwischen ich verbiete mir nichts und diesem totalen intuitiven Essen. Ich esse einfach alles sozusagen und mache mir gar keine Gedanken, weil das ist eine Traumvorstellung für die meisten. Es gibt Leute, die genetisch einfach für die heutige Zeit gesehen gesegnet sind und einen geringeren Hunger haben, viel Aktivität haben, die sich tatsächlich nicht viel Gedanken machen müssen. Aber für die meisten Leute funktioniert das nicht. Und diese Leute müssen lernen, mit ihrer Ernährung umzugehen. Und das muss ich auch. Also ich gehöre auch zu diesen Menschen, die sich ganz normal Gedanken machen müssen. Ich kann auch nicht alles essen, was ich will und einfach meinen Impulsen folgen, die ich hätte. Dann wäre mein Körperfettanteil deutlich höher als der Körperfettanteil, den ich mir für mich vorstelle. Und dann ist eben die Frage, mache ich das auf eine negative Art und Weise oder einfach auf eine positive? Und für mich fühlt sich das alles sehr angenehm an. Das ist kein Druck, den ich aufbaue, aber ich treffe einfach bewusste Entscheidungen. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Thema, bewusste Entscheidungen treffen. Weil dieses Thema Restriktion, also keine Restriktion, die wichtig ist, dass wir eben dieses impulsive Essen nicht haben, funktioniert meiner Meinung nach nur, wenn ich auch weiß, dass ich bewusste Entscheidungen treffen sollte. Weil dieses intuitive Essen, einfach keine Restriktion zu haben, klappt nur dann, wenn ich bewusste Entscheidungen habe. Und dann ist es nicht mehr intuitives Essen. Das ist ja immer meine Kritik an der Sache. Man kann ja nicht sagen, weil das ist ja das Wort so intuitiv, ich höre einfach auf mein Gefühl. Und das funktioniert nicht für 95% der Menschen. Ja? Ihr könnt nicht komplett intuitiv essen. Wir brauchen einfach, mir ist immer noch kein smartes Wort dafür eingefallen, aber ich sage ja schon seit Jahren, wir brauchen ein anderes Wort für dieses Essverhalten. Weil intuitives Essen ist es nicht. Und ich finde es auch echt schade, dass es teilweise von Leuten benutzt wird, die auch viel Content machen, also auch guten Content machen. Teilweise sogar Forscher benutzen das im Bereich von Binge Eating. Ich möchte jetzt nicht sagen, wer, aber es gibt einen sehr, sehr bekannten Forscher, von dem ich auch den Content sehr, sehr gut finde. Und er benutzt auch immer dieses Wort intuitives Essen. Und ich finde es einfach so falsch, weil diese Person weiß meiner Meinung nach auch, es ist wirklich, soll jetzt nicht so ultra negativ klingen, wenn jetzt jemand mal das Wort benutzt, aber diese Person weiß ja eigentlich auch, dass intuitiv was anderes bedeutet. Intuitiv heißt, ich höre wirklich auf mein Gefühl und auf das, was aus mir rauskommt, ohne mir bewusst viele Gedanken zu machen. Und das klappt in der heutigen Umwelt einfach nicht. Und da ist die wissenschaftliche Datenlage ganz klar. Und das habe ich euch ja auch zum Beispiel nicht nur in der letzten, sondern in ganz vielen anderen Folgen gezeigt. Aber in der letzten habe ich es nochmal ganz klar aufgezeigt, wieso das denn so ist. So, also dieser Gedanke von, ich höre auf meinen Körper und esse einfach das, was mir mein Impuls vorgibt, das klappt vielleicht, wenn wir uns jetzt mal in eine Jäger- und Sammlerkultur wieder reindenken. Und wir sind da jetzt, ja, und wir leben einfach so, wie das Gehirn sich in dieser Zeit entwickelt hat, das einfach in diesem Szenario ist, da klappt es. Aber es klappt nicht in der heutigen Welt. Wir können uns nicht mehr intuitiv essen. Der Zug ist abgefahren, außer es sollte sich mal wieder alles um 180 Grad drehen. Das bedeutet, ich muss, wenn ich keine Restriktion haben will in meiner Ernährung und trotzdem einen Körper haben will, der gesund ist, der in einem Körperfettanteilbereich ist, der eben diesem Natürlichen entspricht, ja, aber nach oben und unten natürlich ein bisschen Spielraum hat, muss ich bewusste Entscheidungen treffen. Ich komme nicht dran herum, dran vorbei. So, und das ist auch nicht schlimm, weil diese bewussten Entscheidungen zu treffen bedeutet nicht, dass das irgendeine negative Art und Weise ist, sondern das bedeutet, dass ich einen Unterschied verstehe zwischen, wann entscheide ich mich mehr zu essen oder kaloriendichtere Sachen und wann entscheide ich mich für was anderes, nicht dagegen. Man kann schon auch mal sagen, wann entscheide ich mich dagegen, aber vielleicht wann entscheide ich mich für eine andere Option. Es gibt aber schon auch Situationen, wo ich mich dann gegen etwas entscheide. Zum Beispiel mal, wenn ich 3 Tage hintereinander irgendwie aus als Essen war und jedes Mal, zum Beispiel bei mir jetzt, einen kalorienreichen Nachtisch gegessen habe, dann entscheide ich mich vielleicht am 4. Tag dagegen, weil ich vielleicht keine andere Option habe. Das heißt, manchmal muss man das vielleicht schon so framen, ja, aber nicht immer. Und es geht einfach wirklich um bewusste Entscheidungen und zu lernen, auf die Hunger- und Sättigungssignale zu achten, bewusst genießen, aber auch sich mal für was Kalorienärmeres zu entscheiden und einfach eine Balance zu finden. Und das ist zum Beispiel bei mir im Coaching ein ganz, ganz zentraler Punkt, weil wir ja immer diese Strategie verfolgen, dass wir die Restriktionen versuchen, so komplett wie es geht rauszunehmen. Man wird immer ein bisschen Restriktionen haben, das ist natürlich und das ist auch gar nicht schlimm. der Grad soll dann nicht zu extrem sein. Sowas ist alles auch immer auf einem Spektrum. Ja, also wenn man sehr, sehr gesundes Essverhalten hat, dann hat man auch vielleicht trotzdem immer wieder ein bisschen Restriktionen. Das bedeutet nicht, dass man dann dadurch sofort ein schlechtes Essverhalten hat. Also ein gewisser Grad ist immer okay. Die Frage ist nur, wie krass ist der? Und wir versuchen halt immer, so viel Restriktionen wie möglich rauszunehmen und trotzdem halt körperliche Ziele, die man hat, zu erreichen. Und das klappt nur durch bewusste Entscheidungen. Und das zu lernen, wie treffe ich bewusste Entscheidungen, das ist manchmal so ein bisschen die Schwierigkeit und das, wo man ein bisschen Übung braucht und wo man auch Kompetenz und Selbstbewusstsein braucht. Das ist das, was ich im Coaching am meisten bemerke, dass die Mädels, die dann bei mir im Coaching sind, oft sich nicht trauen, diese Entscheidungen zu treffen, weil sie nicht wissen, dass sie die richtigen sind. Und da muss man eben ein Kompetenz und ein Selbstbewusstsein entwickeln, Kompetenzgefühl und Selbstbewusstsein entwickeln, damit man eben diese Entscheidungen dann treffen kann und d'accord damit ist und sagt, okay, das war jetzt auch die richtige Entscheidung, weil nur dann klappt es, wenn man dann irgendwie sich entscheidet für irgendwie den Kuchen bei der Familie zu essen. Man macht das aber mit so einem, ja, weiß es nicht, ob das die richtige Entscheidung war, dann ist das keine richtig gute, bewusste Entscheidung, weil dann hat man immer so einen bitteren Beigeschmack. Und dann funktioniert das Ganze zwar, aber nicht so, wie es theoretisch funktionieren könnte. Dann entfaltet es nicht die volle Wirkung. Und diese zwei Sachen, diese Kombination, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ihr zu diesem Thema mitnehmen könnt. Ja? Dann ist natürlich auch die Frage, wie sehr kontrolliere ich meine Ernährung in diesem ganzen Kontext? Weil ihr seht ja schon, dieses bewusste Entscheidungen treffen, das geht schon langsam in die Richtung, wo ich Sachen kontrolliere. Und es ist auch gut, Sachen zu kontrollieren. Aber auf der anderen Seite ist es auch genauso wichtig, das zu akzeptieren, was außerhalb unserer Kontrolle liegt. Ja? Weil wenn wir versuchen, Sachen zu kontrollieren, die wir nicht kontrollieren können, dann lernen wir irgendwann, dass wir gar nichts mehr kontrollieren können. Das ist ja ein extrem schlechter Feedback-Loop. Ich versuche irgendwie zu kontrollieren, mit was für einem Hunger ich an einem bestimmten Tag aufwache. Und ich habe vielleicht die ganzen Faktoren davor gar nicht in der Hand alle. Und ich will das irgendwie immer steuern. Ich will das zu 100% immer im Griff haben. Dann lerne ich irgendwann, ey, ich kann es nicht kontrollieren. Mein Hungerlevel schwankt halt ab und zu mal. Die Frage ist ja dann immer, wie ich darauf reagiere. Und hier auch bei diesem Thema Hunger, und das bringe ich eben den Mädels auch im Coaching bei, die bei mir sind, ist zu schauen, dass wenn eine Situation, die außerhalb meiner Kontrolle liegt, nicht so funktioniert, wie ich sie gerne hätte, dass ich dann einen Schritt zurückgehe und schaue, hätte ich vielleicht irgendwas machen können, damit diese Situation, die ich gerade nicht kontrollieren kann, vielleicht zu einer Situation wird, die ich kontrollieren kann. Ja, weil oft ist es ja irgendeine Sache, jetzt das Thema Hunger ist jetzt ja vielleicht ein gutes Beispiel, die man durch Handlungen davor beeinflussen kann. Das bedeutet, wenn ich am Tag davor, ich mache ein Kaloriendefizit und ich gehe 600 Kalorien unter das, was ich mir normal als Ziel gesetzt habe. Das heißt, ich esse extrem wenig. Und am nächsten Tag habe ich extrem viel Hunger. So, dann könnte ich ja sagen, hey, außerhalb meiner Kontrolle, ich wache heute mit viel Hunger auf. Aber eigentlich hättest du ja was machen können, damit du eben mit nicht so viel Hunger aufwachst. Oder du hast jetzt irgendwie am Abend extrem viel Hunger und kannst dich beim Auswärtsessen nicht so richtig zurückhalten und hast dieses, du hast gar kein, ich kann aufhören, ja, dieses Gefühl hast du nicht. Dann kann es ja daran liegen, dass du vielleicht tagsüber nicht so eine gute Auswahl an Lebensmitteln hast, die deinem Ziel entsprechen. Das heißt, du hast vielleicht nicht so viele sättigende Sachen gegessen. Das war ja auch eine Sache, die wir kontrollieren können, damit eben diese spätere Sache mehr in unserer Kontrolle liegt. Das heißt, manche Sachen sind auf so einem Spektrum, aber andere Sachen, also es gibt Sachen, die kann ich kontrollieren, manche Sachen sind auf dem Spektrum, ja, die sind so, kann ich ein bisschen kontrollieren, kann ich mal nicht kontrollieren und auch die Entscheidungen beeinflussen, ob ich es kontrollieren kann oder nicht. Und dann gibt es Sachen, die kann ich einfach gar nicht kontrollieren. Weil manchmal ist es so, dass ihr ein perfektes Sättigungsmanagement habt, auch vielleicht ein gutes Essverhalten und trotzdem habt ihr einen Tag random mehr Hunger. Ob das jetzt am Zyklus liegt oder an irgendwas anderem, da gibt es immer verschiedene Ursachen, aber das sind ja alles Sachen, die ich nicht kontrollieren kann. Und da ist es dann wichtig zu verstehen, okay, das ist jetzt gerade so, ich kann es nicht kontrollieren, liegt außerhalb meiner Macht, so what? Ja, ist es halt so. Und das zu akzeptieren und auch nicht zu versuchen, das zu kontrollieren. Weil wenn ihr das versucht, dann werdet ihr scheitern und dann werdet ihr irgendwann lernen, hey, ich kann gar nichts kontrollieren. Und das ist kein gutes Gefühl. Ja, wir sollten ein Kompetenzgefühl haben, das uns zeigt, hey, es gibt Sachen, die können wir kontrollieren. Und ich habe auch Kontrolle sozusagen über mein Leben. Aber das funktioniert nur, weil Kontrolle ist ganz, ganz wichtig für die Stresssituation. Ja, Kontrolle darf man nicht schwarz oder weiß sehen. Ja, Kontrolle ist schlecht oder Kontrolle ist gut. Es ist gut, dass ich das kontrolliere, was ich kontrollieren kann und den Rest nicht. Und den Rest kontrollieren wir auch nur deshalb nicht, weil wir sonst lernen, dass wir gar nichts kontrollieren können. Das ist der einzige Grund im Endeffekt, warum man das so macht. Weil sonst wäre es ja auch gut, wenn wir die anderen Sachen kontrollieren können. Ja, das heißt nicht, dass man irgendwie einen Kontrollzwang hat, sondern es geht einfach darum, dass man kann es per se nicht machen. Und das würde dann zu einem schlechten Lernverhalten führen. Und das wollen wir vermeiden. Dann, nächstes Thema, was auch noch helfen kann, was aber dann schon viel auf die Symptomebene geht, aber einfach in diesem Prozess des Umdenkens wichtig ist, ist Kompensation, dass ihr Alternativen findet zu diesem emotionalen Essen. Weil vielleicht seid ihr in einer Situation, wo ihr noch das Gefühl habt, ihr könnt nicht aufhören, wenn ihr mal eine Tafel Schokolade aufmacht, und generell könnt ihr einfach euer Essverhalten nicht so gut kontrollieren und ihr esst dann viele kaloriendichte Sachen, die irgendwie bei euch rumliegen, oder ihr seid irgendwo zu Besuch und die liegen da rum. Und dann ist ja immer die Frage, wie verhalte ich mich, bis ich erstmal diese Ursache gelöst habe. Weil das, was wir jetzt ja besprochen haben, ist viel Ursachenarbeit. Und das ist meiner Meinung nach immer das Wichtigere. Aber die Symptomarbeit ist ja genauso wichtig, um dann erstmal Linderung in der Situation zu schaffen und auch den Druck aus dem Thema rauszunehmen. Und deswegen ist eine Kompensationsstrategie schon auch wichtig, dass man lernt, eine andere Sache zu machen, wenn man zum Beispiel dieses Bedürfnis hat, ich will jetzt gerade was essen, aufgrund von Stress oder was auch immer. Dass man Tools an der Hand hat und auch ab und zu mal sagen kann, okay, ich weiß, diese 3-4 Sachen, die geben jetzt auch ein gutes Gefühl und ich muss jetzt nicht Essen nutzen, um irgendwie ein negatives Gefühl zu kompensieren. Ja, also solche Sachen einfach, darüber haben wir ganz oft schon gesprochen, suchen, bisschen rumexperimentieren und das mit in die Strategie einplanen. Aber auch ab und zu mal akzeptieren, dass ihr es einfach mehr essen wollt. Auch ab und zu mal diesen Comfort Food und so weiter nachgeben. Also ihr solltet nicht immer eine Kompensation machen, wenn ihr was essen wollt, weil sonst habt ihr irgendwann auch so ein negatives Verhältnis zu dieser Situation, dass ihr irgendwie Angst davor kriegt und sagt, oh Scheiße, ich muss irgendwas anderes machen. Gebt diesem Gefühl auch ruhig mal nach und akzeptiert es und lasst es auch einfach mal laufen. Ja, das ist auch Teil des Prozesses. Und dann ist natürlich, damit das Ganze funktioniert, ganz, ganz wichtig, dass ihr einen Ansatz wählt, auch in eurem Kopf, in eurem Mindset, der euch Beständigkeit erlaubt. Also, dass ihr weggeht von diesem Schnell-Schnell-Mindset, besonders beim Abnehmen, aber generell bei allen körperlichen Veränderungen. Und hier ist auch wieder ganz wichtig, das bedeutet nicht, dass eure Erfolge ewig brauchen und dass eine andere Person, die diesen Schnell-Schnell-Mindset hat, schnelle Erfolge hat. Im Gegenteil, meine Erfahrung ist, dass die meisten Leute damit viel, viel bessere Fortschritte machen und auch schnellere Fortschritte, weil sie eben nicht mehr dieses Up and Down haben. Ich bin so ein richtiger Freund von Slow and Steady wins the race. Und das bedeutet nicht, dass ich was langsam mache und irgendwie, keine Ahnung, mich auf meinen Erfolgen ausruhe und manchmal gar nichts mache. Es bedeutet einfach, dass ich das mache, was ich beständig machen kann, aber dafür halt sozusagen everyday. Ihr kennt ja die Geschichte vom Hasen und der Schildkröte, und die Schildkröte gewinnt das Rennen, weil der Hase sich einfach zu Tode rennt. Und das ist halt im echten Leben bei den meisten Sachen auch so. Und gerade beim Thema Ernährung und körperliche Fortschritte ist es genauso. Es gibt Leute, die haben eine wahnsinnig gute Genetik, die können mit diesem Schnell-Schnell-Mindset auf jeden Fall was erreichen, aber den meisten Menschen wird es nicht so leicht fallen, das auf diese Art und Weise zu machen. Und bedeutet nicht, dass ihr langsame oder keine Erfolge habt. Es ist einfach ein ganz anderes Mindset, eine ganz andere Art und Weise, an diese Sache ranzugehen. Und deswegen Fokus auf langfristige Veränderungen, weil Perfektion wird nie funktionieren und das sollte nicht unser Ziel sein, sondern eben Beständigkeit. Und der Abschluss zu diesem Thema, damit das Ganze auch funktioniert, weil wenn ihr das Letzte nicht macht, dann verspreche ich euch, wird es nicht funktionieren. Und zwar reflektiert regelmäßig euer Verhalten. Das ist das Allerwichtigste. Weil die beste Strategie bringt euch nichts, und auch jetzt das, was ich euch ja gegeben habe, ist jetzt ja schon mal ein richtig, richtig guter Leitfaden. Aber das bringt euch nichts, wenn ihr euer Verhalten nicht regelmäßig reflektiert und in die Umsetzung kommt. Weil das Reflektieren ist ja auch nur eine Stütze, damit ihr an der Umsetzung dranbleibt und damit die Umsetzung auch zielführend ist, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist das Thema manchmal nicht so leicht, weil es halt viele Schichten hat. Und wenn ihr euer Verhalten nicht reflektiert und schaut, dass ihr da was verändert, was es euch dann leichter macht oder was die Umsetzungsstrategie effektiver macht, dann werdet ihr nicht diese Beständigkeit hinbekommen, die notwendig ist. Weil wenn ihr das euch jetzt überlegt, ihr hört euch jetzt diese Podcast-Folge an und habt jetzt diesen Input im Kopf und seht vielleicht auch schon da wirklich Lösungen, sagt, okay, macht Sinn bei mir, stimmt, ich gehe das genauso an, wie ich jetzt, also genau anders an, wie ich es gesagt habe, und ihr erkennt euch da und dann sagt ihr, ja, das mache ich jetzt. Aber ihr geht nicht hin und reflektiert das, was ihr macht, innerhalb von 1, 2 oder 3 Wochen, was auch immer für einen Zyklus ihr da benutzt, dann wird es wieder in Vergessenheit geraten oder ihr macht irgendwie 1, 2 Wochen irgendwas und das ist eigentlich nicht so das Richtige, aber ihr kommt da gar nicht drauf, weil ihr euch nicht reflektiert, dann wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren. Und was ich immer im Coaching mache, ist reflektieren, analysieren, optimieren. Und das ohne Wertung. Also das ist immer unser Grundsatz. Ja? Wir schauen erstmal uns die Situation an. Also wir reflektieren erstmal, dass wir die Daten sozusagen reinnehmen, was ist denn alles passiert. Dann schauen wir uns das an, Vogelperspektive. Also wir analysieren das Ganze, diese gesammelten Daten, also Daten meine ich halt Input, was in eurem Leben so passiert ist, wie ihr das wahrgenommen habt und, was ihr umgesetzt habt. Und dann optimieren wir das. Wir machen es nicht irgendwie mit besser oder schlechter, sondern wir optimieren das. Natürlich ist optimieren, kann man auch sagen, man macht es besser. Aber ich will da mit diesem Wort einfach die Wertung rausnehmen, dass man nicht sagt, boah, ich war so scheiße, ich habe es jetzt die letzten 2 Wochen nicht umgesetzt, sondern ohne Wertung auf das ganze Thema draufschauen. Und man kann schon ab und zu mal ein bisschen auch kritischer mit sich selber sein, aber ich sage euch ganz ehrlich, die Personen, die dieses Problem haben, sind meistens schon kritisch genug mit sich. Ja, also ich merke das auch im Coaching immer, die Mädels, die bei mir im Coaching sind, ist immer spannend, die haben alle ähnliche Charaktereigenschaften und ich weiß, dass auch ein paar von denen jetzt den Podcast hören und ihr wisst, dass wir auch da oft schon drüber gesprochen haben und die meisten geben mir dann damit recht, es ist tatsächlich so, die meisten haben echt ähnliche Charaktereigenschaften und die Personen und wahrscheinlich auch jetzt ihr, wenn ihr den Podcast hört, seid ihr vermutlich auch ähnlich, ihr seid extrem perfektionistisch, ihr habt extrem hohe Ansprüche an euch selbst und ihr seid extrem kritisch zu euch selber. So, und wenn ihr so seid, und das sind wahrscheinlich die meisten, die gerade hier zuhören, dann solltet ihr nicht noch mehr Kritik und Wertung in eure Reflexion reinnehmen, weil das macht ihr so und so schon. Wenn es so Leute gibt, die wirklich schlechteren sind, sich selber zu kritisieren. Und das ist ja auch schon wichtig, finde ich, um sich als Mensch weiterzuentwickeln und auch, um einfach ein guter Mensch sozusagen zu sein. Und ihr wisst, ihr kennt ja so Leute, diese typischen Egoisten, die sollten vielleicht mal ein bisschen kritischer zu sich selbst sein und nicht immer die Schuld in anderen suchen oder die Fehler in anderen suchen. Das tut manchen Menschen sicherlich gut. Aber ich denke, 90%, die jetzt hier zuhören, auf die trifft es nicht zu. Und ihr solltet nicht noch mehr Wertung reinnehmen. Deswegen ist dieses Thema so wichtig, weil Wertung kann schon auch hilfreich sein. Ja, ich muss auch zu mir ab und zu mal sagen, und ich bin auch so ein Mensch, der immer zu kritisch zu sich ist und das hilft mir auch oft. Aber ich muss auch lernen, andere Sachen nicht so zu analysieren, weil sonst habe ich immer so dieses Negative auf mich heruntersprechen. Und das ist einfach mental nicht so gut, das denke ich, weiß jeder. Und deswegen reflektieren, analysieren, optimieren und dann wichtig zu diesem Optimieren dazu ohne Wertung. Also dieser ganze Prozess sollte möglichst ohne Wertung passieren, weil die Personen, die diesen Prozess in meinem Kontext, was wir hier besprechen, nutzen, generell schon genug Wertung in ihrem Leben mit drin haben. Und dann einfach die Muster analysieren und die Strategien anpassen. Das ist so das Wichtigste, was ihr dann machen solltet und diesen Prozess dann immer und immer wiederholen, bis ihr das Thema gelöst habt. Und das ist so der Leitfaden. Es war jetzt auf jeden Fall ein bisschen länger, als ich es geplant habe. Aber ihr merkt schon, das ist halt ein Thema, bei dem man sehr ausführlich drüber sprechen kann und sollte. Und das ist genau das, was ich meine. Man kann so eine Frage nicht innerhalb von 5 Minuten beantworten mit einer Lösung, weil ihr seht schon hier, wie viele Nuancen das hat. Und auch in den vergangenen Folgen haben wir schon so oft drüber gesprochen. Da sieht man ja immer, dass das Thema viele Nuancen hat, was aber immer eine positive Sache ist. Weil wenn ein Thema viele Nuancen hat, dann bedeutet das, dass ich ja auch Lösungswege habe. Ja, weil wenn es ein Thema ist, wie jetzt hier zum Beispiel, ihr habt ein Problem damit und dann sagt euch jemand, das ist die Lösung. Und ihr probiert die Lösung, esst ein High-Protein-Rezept und irgendwie komischerweise, wieso auch immer, funktioniert es nicht. Also ein bisschen Sarkasmus jetzt damit drin, weil das halt einfach keine Lösungsstrategie ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr die Komplexität auch von dem Thema versteht, weil nur so findet ihr meiner Meinung nach eine Lösung dafür. Nächste Frage war, wie viele Frauen hattest du schon mit Essstörungen im 1:1 Coaching und reichen da 6 Monate? Also ganz, ganz wichtig, ich bin keine Person, die qualifiziert dafür ist, eine Essstörung zu behandeln. Das habe ich euch schon in der Vergangenheit gesagt. Und ich habe auch nicht vor, dass ich eine Person werde, die qualifiziert ist, Essstörungen zu behandeln. Und ich habe auch die Frage nur reingenommen, weil ich da möchte, dass ihr dieses Thema aus meiner Sicht versteht, um auch viele von euch zu schützen in Bezug auf Dienstleistungen, die ihr über Content Creator oder andere Leute, die nicht qualifiziert sind, wahrnehmen könntet, weil ich das schon in der Vergangenheit erfahren habe, dass Leute solche Dienstleistungen wahrgenommen haben. Und ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Also lass mich mal erklären, wie ich über das alles denke. Nummer eins, wie schon gesagt, ich bin niemand, der Essstörungen behandeln kann. Und ich möchte auch niemand werden, der Essstörungen behandeln kann. Wieso? Weil dafür gibt es ein Studium. Und nur weil es ein Studium gibt, bedeutet das nicht, dass das auch notwendig ist, weil das, was ich mache, da gibt es auch Leute, die studiert haben. Und ich bin selbstbewusst genug, dass ich sage, ich habe mich so viel mit der Literatur auseinandergesetzt, dass ich das Thema vermutlich genauso gut verstehe oder teilweise sogar besser, weil ich halt sehr gezielt in meinem Ansatz bin. Ja, das ist immer der Vorteil gegenüber einem Studium. Wenn ich jetzt Ernährungswissenschaften studiert hätte, dann wüsste ich vielleicht mehr Sachen über molekulare Vorgänge und so weiter, die mir in der Praxis dann aber nichts helfen. Und der Unterschied zu dem, was ich jetzt mache, ist, dass ich mich sehr, sehr stark auf die Problemlösung von einem bestimmten Problem konzentrieren kann. Und daran arbeite ich seit Jahren und daran werde ich die nächsten Jahre arbeiten, weil das ist das, was mich einfach erfüllt. So, und ich denke beim Thema Essstörung, bei jedem anderen Thema ist das auch möglich. Es ist aber trotzdem nur mal so, dass dieses Thema sehr, sehr komplex ist und ich mal abgesehen von dem Studium auch nochmal von meiner Zeit so viel in Literatur rein investieren müsste, damit ich dieses Thema auch lösen kann. Also, dass ich auch sage, okay, das ist wirklich auch für dich die richtige Entscheidung, dass du deine Probleme in meine Hände gibst. Ja? Und nur weil ich dieses Thema zum Teil verstehe, heißt nicht, dass ich es lösen kann. Ja, das ist ja immer das Thema, was ich jetzt hier behandle. Wenn ich dann irgendjemand anderen sehe und ich sehe irgendwie so Leute, die dann, keine Ahnung, Content Creator sind und dann auch irgendwie Betreuungen anbieten für Themen, die sie eigentlich nicht behandeln können, denke ich mir auch immer, boah, nur weil du einen guten Körper hast, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, dass du anderen Leuten hilfst, weil nur weil was bei dir funktioniert, heißt es nicht, dass bei anderen auch funktioniert. So, man muss, finde ich, wissenschaftliche Literatur verstehen in dem Bereich, in dem man Knowledge Work leistet, um Leuten wirklich kompetent helfen zu können. Und dann kommt diese eigene Erfahrung oder Erfahrung, die man mit anderen Menschen gemacht hat, spielt mit rein. Ich nutze das ja auch in meiner Arbeit. Also so denke ich über dieses Thema, weshalb ich persönlich vermutlich niemals, also sag niemals nie, aber niemals selber direkte Essstörungsbehandlung oder Beratung oder Hilfe in irgendeiner Form anbieten werde, ich persönlich. So, das bedeutet aber nicht, dass ich nicht im Coaching schon mit Leuten zusammengearbeitet habe, die eine Essstörung hatten. Und meine Bedingung in der Vergangenheit war immer, dass es mit der aktiven Therapie abgeklärt wird. Das heißt, wenn eine Person eine Psychotherapie macht, dass sie das dann mit dem Therapeuten oder der Therapeutin abklärt. So, und wenn diese Person, diese Therapeutin oder der Therapeut dann sagt, hey, ich finde, das ist sogar eine gute Idee, dann sage ich immer, dann kannst du es machen, weil du bist ein erwachsener Mensch, du kannst selber Entscheidungen treffen und wenn du dann denkst, dass das, was wir machen, dir zusätzlich noch hilft, dann okay. So, das ist immer meine Bedingung gewesen und ich habe auch dann schon viele Situationen gehabt, in denen das viel gebracht hat. So, aber ich würde niemals mir anmaßen zu sagen, ohne eine begleitende Therapie lösen wir jetzt dein Problem. Und das machen eben viele auf Social Media oder auch wenn ihr irgendwie Google Ads seht, whatever. Und deswegen wollte ich über dieses Thema sprechen, weil ich es eben nicht gut finde, weil ihr dann einfach an eine Person geratet, die wahrscheinlich nicht die Kompetenz hat, euch damit dem Problem zu lösen. Und das ist oft ein sehr, sehr ernstes und auch wichtiges Problem. Und dann gibt es noch ein anderes Szenario, dass eine Person zu mir ins Coaching will und nicht in der Therapie ist und ich dann die Personen meistens immer ablehne, aber keine Lösung dann für die parat habe, weil was mich dann stört in dieser Situation oder gestört hat, ist, dass ich dann sagen muss, hey, sorry, ich kann dir nicht helfen, ich würde dir gerne helfen, aber ich will das einfach nicht, weil das ist nicht das, was ich mache, das ist nicht das Problem, was ich löse. Ich löse zwar ein schlechtes Essverhalten, aber das ist keine Essstörung. Ja, da gibt es Unterschiede. Und was wir dann immer machen, ist so ein Screening. Also man kann auf eine Essstörung screenen, um dann eine nicht Vordiagnose zu machen, aber um das, die Wahrscheinlichkeit einer positiven Diagnose aus wissenschaftlicher Sicht ein bisschen einschätzen zu können. Weil eine Diagnose im Bereich Essstörungen ist ein bisschen komplexerer Prozess. Da braucht man meistens ein paar Sitzungen mit einem Therapeut oder einer Therapeutin. Und was man davor machen kann, ist über so ein Screening einzuschätzen, wie wahrscheinlich ist es, dass dann eine positive Diagnose dabei rauskommt. Und das ist das, was ich mache. Und wenn wir dann sehen, hey, ich denke, dass das der Fall ist, dann ist eben der Prozess zu sagen, hey, du solltest eine Therapie machen. Dann gibt es auch viele Leute, die mir dann erzählen, ich habe schon 3-4 Therapien gemacht, alle waren schlecht, die Person konnte mir gar nicht helfen, weil die das Thema Essstörung nicht verstanden hat. Und ich habe dann auch oft mitbekommen, dass Leute mir davon erzählen, was gemacht wurde, weil ich dann immer nachfrage, hey, was macht denn ihr so? Und dann auch oft mit natürlich meinem laienhaften Wissen zu diesem Thema, meine Einschätzung ist, okay, das, was ich über die wissenschaftliche Literatur im Bereich Essstörungen weiß, und es ist schon einiges, da sehe ich gar keine Zusammenhänge. Und das ist dann für mich schon immer so das Zeichen gewesen, okay, ich glaube, da wissen echt viele nicht, was da gemacht wird. Und ich habe auch mit vielen Therapeuten, vielen Therapeutinnen auch gesprochen. Und da habe ich auch das Feedback bekommen, dass viele in diesem Bereich einfach nicht auf dem aktuellen Stand sind, weil die vielleicht das Studium vor 20 Jahren gemacht hatten. Und damals war dieses Thema Essstörungen einfach noch nicht so prävalent. Oder das war in der Gesellschaft noch nicht so prävalent. Oder viele wussten gar nicht, dass man damit vielleicht eine Therapie machen sollte. Und dann haben die auch nicht so viel Erfahrung auf dem Gebiet gesammelt. Und dann können die das gar nicht so gut behandeln oder verstehen vielleicht auch das Thema Social Media und alle Einflüsse, die heutzutage in der echten Welt halt da sind, nicht. Und deswegen habe ich immer die blöde Situation gehabt, dass ich dann Leute sozusagen, was heißt abweisen muss, sondern ich muss halt sagen, hey, sorry, ich habe hier keine Lösung für dich, die eigentlich dringend eine Lösung benötigen. Und ich finde auch sehr, sehr schade, dass ich oft mitbekommen habe, dass Leute gar keinen Therapieplatz finden. Dass sie wirklich sagen, hey, ich habe es versucht, aber irgendwie, es gibt keine Therapeuten in der Umgebung. Und das ist ja auch ein allbekanntes Problem. Also das ist ja nichts Neues, wo einfach meiner Meinung nach auch der Staat komplett versagt hat und weiter versagen wird, weil sich da meiner Meinung nach nicht wirklich was ändern wird. I don't know. Da bin ich jetzt nicht tief genug in der Materie drin. Aber das ist definitiv eine Sache, die bei uns in Deutschland meiner Meinung nach sehr, sehr schief läuft. Obwohl es so ein wichtiges Thema ist und obwohl vermutlich genug Geld da wäre, das halt für andere Sachen genutzt wird, sei es wie es wolle, das ist halt einfach so, das ist die Situation, die wir haben. Aber deshalb habe ich mir für die Zukunft überlegt, und es ist gerade so ein Pilotprojekt, das ich am Laufen habe, dass ich in so Situationen dann vermitteln kann. Und das ist auch das, was wir jetzt gerade machen. Ich habe eine Psychotherapeutin, mit der ich zusammenarbeite, damit wir dann eben sicherstellen können, dass zumindest die Leute, die das wollen, die dann sagen, hey, ich würde da gern, dass ihr mir mit einem Platz helft, dass wir das anbieten können. Und wie gesagt, das ist gerade noch ein Pilotprojekt. Wir versuchen auch, wie gut es funktioniert und alles, weil das ist ja immer dann so ein hypothetischer Gedanke und man muss dann schauen, wie funktioniert es dann in der echten Welt und hilft es auch und. Und das haben wir jetzt gerade gestartet. Und das ist jetzt der Status quo, weil ich euch auch in der Vergangenheit schon immer wieder angeteasert habe, dass ich da was vorhabe, da eine Lösung zu bieten. Und an dieser Lösung arbeite ich jetzt gerade aktiv und werde ich auch in den nächsten Jahren, denke ich, für immer arbeiten, weil ich denke, es wird immer ein Thema sein. Wie dann die finale Lösung in 5 Jahren aussieht, das weiß ich für nichts generell, weil sowas sich auch immer entwickelt. Und das wäre, finde ich, auch falsch zu denken, dass man immer sofort weiß, was so die große Lösung ist, aber ich habe auf jeden Fall eine Vision, was ich damit erreichen will und deswegen wollte ich ein bisschen was zu dem Thema sagen, weil für mich ist einfach wichtig, dass wenn ihr mit diesem Thema Probleme habt oder ihr denkt, dass ihr damit Probleme habt, dann geht bitte nicht zu Leuten, die euch sagen, hey, ich habe ein Online-Coaching und ich helfe dir damit. Ja, natürlich, wenn ihr einfach ein impulsives Essverhalten habt, viel Druck euch macht und, aber das noch keine Essstörung ist, dann diagnostiziert euch da bitte auch nicht selber. Und dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, über ein Coaching oder eine App, whatever, über Dienstleistungen da Hilfe zu bekommen. Da glaube ich auch fest daran, weil ich erlebe es ja jeden Tag. Also bei mir sind ja so viele Mädels, die kein gutes Essverhalten haben und wir lösen das meistens in 95% der Fällen in den ersten 30 Tagen, dass das eigentlich eine komplette Wandlung ist, also wirklich schwarz auf weiß. So. Und deswegen sehe ich ja auch, dass bei vielen Fällen, bei den meisten Fällen das extrem hilft und dass es nicht bedeutet, dass jeder jetzt eine Therapie machen muss, weil das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Darüber habe ich auch mit vielen Psychotherapeutinnen gesprochen, dass sich viele selbst diagnostizieren und denken, sie haben eine Essstörung, obwohl sie einfach nur ein gestörtes Essverhalten haben, was anderes ist, oder einfach ein schlechtes Essverhalten haben. Ja? Oder vielleicht einfach denken, sie haben das und eigentlich ist alles okay. Das heißt bitte, wenn ihr denkt, ihr habt ein Problem, dann solltet ihr das Thema in die Hand nehmen und zu einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin gehen und einfach mal das richtig einschätzen lassen, damit ihr eine Diagnose habt. Wenn euch das eine zu große Hürde ist, dann vielleicht auch mal über so ein Vorscreening, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, das mal machen. Da gibt es auch im Internet Fragebögen. Und dann könnt ihr das vielleicht auch mal so ein bisschen für euch einschätzen. Aber wichtig ist einfach nur, dass ihr das Thema ernst nehmt und dass ihr nicht auf Leute reinfallt, wenn ihr vielleicht auch wirklich wisst, hey, ich war schon mal in der Therapie, ich habe eine Diagnose und die sagen euch, hey, ich habe ein Coaching und ich löse das. Kann schon sein, ja. Vielleicht gibt es wirklich Leute, die das dann lösen können, weil die wie auf dem gleichen Wege wie ich halt durch Selbststudium gelernt haben, das zu lösen. Auf jeden Fall, das möchte ich auch gar nicht ausschließen, weil da bin ich nicht so die Person, die denkt, dass ein Studium immer unbedingt notwendig ist, aber ihr müsst halt bedenken, ein Psychotherapiestudium ist ein extrem ausführliches. Das bedeutet, dass die Person, die das in Eigenstudium macht, auch extrem ausführlich sich mit dem Thema befassen muss. Weil ich, dass ich mir jetzt anmute, dass ich überhaupt anmaße, dass ich überhaupt in dem Thema, was ich jetzt mache, ja, also Leuten helfen, den Food-Focus loszuwerden und dadurch auch dann körperliche Fortschritte zu haben und einfach den Traumkörper sozusagen auf eine gute Art und Weise zu erreichen, dass ich mir das anmaße, dass ich das machen kann, ist ja auch nur, weil ich jahrelang Literatur gelesen habe und Erfahrung gesammelt habe mit Leuten, wie das dann in der echten Welt funktioniert. Und das auch nicht, weil ich mal irgendwie ein Buch gelesen habe und dann sag so, ready to go. Und ich sag, hätte ich diese gleiche Zeit nur in das Thema Essstörung gesteckt, dann würde ich mir vermutlich auch anmaßen, dass ich dieses Thema lösen könnte. So weit würde ich jetzt mal gehen, weil ich mich halt dann mit dem Thema befasst habe. Und warum sollte dann ein Studium besser sein? So, das ist einfach meine Philosophie vom Leben. Ich glaube, ein Studium ist extrem wichtig, aber in einem Studium macht man ja auch nichts anderes, außer einen Lehrplan durchzugehen, der natürlich etabliert ist, aber wenn man lernt, mit Literatur zu arbeiten, Literatur zu lesen, dann kann man sich theoretisch diesen Lehrplan ja auch theoretisch selber machen. So, und ich habe mir halt meinen eigenen Lehrplan sozusagen gemacht. Und deswegen finde ich, geht es mir nicht um das Studium per se. Es geht mir einfach darum, dass Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen dafür qualifiziert sind, weil sie jahrelang Energie reingesteckt haben, um dieses Thema zu verstehen. Und Leute, die ein Coaching dafür anbieten, das in der Regel nicht gemacht haben. Das ist der Unterschied. So. Und deswegen fallt da nicht drauf rein. War jetzt vielleicht keine Beantwortung richtig der Frage. Nochmal zurück zur Frage, wie viele Frauen hattest du schon mit Essstörungen im 1:1-Coaching, reichen da 6 Monate, um das auch zu beantworten. Ich hatte einige schon im Coaching, ich will jetzt da keine genauen Zahlen sagen, weil das bringt jetzt auch nichts, weil ich ja damit nicht sagen will, hey, wenn du eine Essstörung hast, dann ist mein Coaching das Richtige für dich, sondern was ich ja gerade damit beantwortet habe, ist, dass ich, um dieses Problem zu lösen, gerade so ein Pilotprojekt mache. Und die zweite Frage, reichen da 6 Monate? Das kommt auch ganz arg drauf an. Das kann man nie sagen, besonders bei Essstörungen. Das kann relativ schnell gelöst werden, das kann aber auch manchmal ein bisschen länger dauern. Aber ich hoffe, das hat euch trotzdem so ein bisschen ein Frame gegeben für dieses Thema. Und die wichtigste Message ist für mich einfach, bitte seid da achtsam und fallt da nicht auf irgendwas rein, nur weil euch jemand irgendwas verspricht. Weil das in den meisten Fällen, wenn das außerhalb von der Therapie ist, vermutlich nichts helfen wird und teilweise sogar mehr schaden kann, als dass es hilft. Die nächste Frage war, abnehmen im Schichtdienst, worauf sollte man dabei achten? Wichtig, das ist jetzt eine Frage, die nicht nur für Leute ist, die im Schichtdienst sind, sondern auch sinnvoll für Phasen, in denen euer Alltag nicht so stabil ist. Urlaub, viel Homeoffice etc. Weil die Prinzipien sind ja die gleichen, die wir jetzt benutzen werden. Und der Schichtdienst ist ja einfach nur eine Phase von instabilem Alltag. Ja, weil einfach die Uhrzeiten wechseln und man dadurch nicht so eine richtige Routine aufbauen kann. Man kann nicht sagen, ich frühstücke jeden Morgen um 8 Uhr und dann mache ich das und das und das. Weil der Schlafrhythmus ist ja dann logischerweise oft ein bisschen anderer. Und das ist ja auch oft so, dass Leute, die dann im Schichtdienst arbeiten, die haben dann, das erlebe ich oft im Coaching, zum Beispiel im einen Szenario steht man um 8 Uhr in der Früh auf, im anderen um 14 Uhr. So, und in beiden Szenarien muss man nach dem Aufstehen irgendwie 3 Stunden später arbeiten. Und manche machen es dann halt so, wenn sie um 14 Uhr aufstehen, dann frühstücken die was. Aber wenn sie um 8 Uhr aufstehen, dann frühstücken sie vorm Arbeiten nichts. Das heißt, viele machen es dann auch ein bisschen anders, weil einfach der Ablauf ein bisschen anders ist. Manchmal sind auch die Hungersignale anders. Und das macht das alles einfach so ein bisschen instabil im Alltag. Und deswegen braucht man hier auch eine spezielle Strategie. Was definitiv als Grundlage wichtig ist, ist im Schichtdienst oder in solchen instabilen Phasen, im Schichtdienst noch wichtiger als in irgendwie Urlaub oder so Homeoffice-Phasen, weil da hat man diesen Faktor meistens nicht, ist Stressmanagement. Das ist aber im Schichtdienst extrem wichtig, weil diese Rotation oft zu viel Stress führt und deswegen ist so eine regelmäßige Stresskompensation ganz, ganz wichtig. Ja, also auch hier wieder fokussieren auf das, was ihr kontrollieren könnt und das, was ihr nicht kontrollieren könnt, gehen lassen, weil das ist Teil einer richtigen Stresskompensation, dieses Thema schon mal komplett zu verstehen, wie Kontrolle funktioniert. Und dann einfach, dass ihr Stresskompensation als hohes Gut betrachtet. Ich merke das bei mir im Alltag, das ist was ich vermutlich in meinem Leben so in den letzten so 18 Monaten am krassesten verändert habe und es mir auch die krasseste Lebensqualität gegeben hat. Und das ist ein Thema, was immer so ein bisschen langweilig ist für die meisten, habe ich immer das Gefühl, das habe ich euch ja auch schon hier auf dem Podcast gesagt, dass wenn ich über dieses Thema gesprochen habe in der Vergangenheit, dann merke ich immer, da ist die Aufmerksamkeit nicht so hoch, die meisten interessiert es nicht so und ist bei mir auch so. Das ist so ein bisschen langweiliges Thema, aber es ist halt ein wichtiges Thema. Ja, es ist jetzt nicht so, das ist auch ein bisschen abstraktes Thema, es ist nicht so das Thema, das einfach viele interessiert. Würde ich jetzt eine Podcast-Folge machen mit irgendeinem Titel, der auch catchy ist und Stress, dann weiß ich, dass die halb so viele Leute anhören würden, als wenn ich eine Folge mache zum Thema Hunger, Sättigung, so oder was. Weil das einfach mehr Leute interessiert und ich verstehe das auch. Ich bin genauso bei anderen Themen, dass ich dann eher manchmal mich so auch von meinen Bedürfnissen und vielleicht meinen unterbewussten Bedürfnissen und nicht meinen rationalen Gedanken leiten lasse. Aber wenn ihr eure rationalen Gedanken aktiviert, dann wisst ihr eigentlich, wie wichtig Stressmanagement ist. Und deswegen, gerade bei dem Thema, sollte ein krasser Fokus drauf liegen. Dann nächster Punkt, ganz, ganz wichtig, Gewohnheiten so gestalten, dass wenig Motivation nötig ist. Wieso? Weil Gewohnheiten sind schon schwierig genug zu etablieren. Und wir haben ja auch schon explizite Podcast-Folgen zu diesem Thema gemacht. Und wenn ihr die gehört habt, dann wisst ihr, dass ich kein Freund davon bin, die Motivation zu steigern. Weil wenn ihr so eine Folge hört oder auch hier so eine Folge hört, und ihr dieses Thema lösen wollt, dann habt ihr in der Regel schon die richtige Motivation. Natürlich kann es sein, dass man irgendwas erreichen will und vielleicht nicht genug motiviert ist. Also Motivation spielt schon eine Rolle und da ist wichtig, auch die intrinsische Motivation rauszufinden, auf jeden Fall. Aber es ist ja immer leichter und smarter, wenn ihr es euch selber leichter macht. Also wirklich dieser Ansatz, work smart, not hard. Und früher habe ich sogar so ein bisschen gesagt, work smart and hard. Aber mittlerweile gehe ich schon immer mehr und mehr und mehr weg von diesem Ansatz Work Hard, weil ich glaube, dass Effizienz einfach viel, viel wichtiger ist. Und natürlich ist schon auch harte Arbeit wichtig in vielen Bereichen, aber es ist noch wichtiger zu betonen, wie relevant Effizienz und smartes Arbeiten ist für uns alle. Und das werden wir jetzt gerade meiner Meinung nach im Zeitalter von KI merken, wie viel Stress wir uns alle nehmen können und Produktivität einfach anders gemessen werden sollte. Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Ich habe auch schon lange für meine Coaching-Mitglieder angekündigt und für alle im Community-Bereich, dass ich dann großen Kurs machen will zum Thema Produktivität und Stress und so weiter, weil das einfach hier in diese Fitness-Bereiche mit reinstößt und eine Rolle spielt. Und ich einfach der Auffassung bin, auch wenn man so die Wissenschaft dazu anschaut, gibt es ja viel dazu, das ist das Coole, dass Produktivität einfach auch heutzutage falsch gemessen wird. Ja, wir messen immer den Input und nicht den Output. Und das ist eigentlich total falsch, weil es ist im Endeffekt scheißegal, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so eine Podcast-Folge vorbereite, ob ich jetzt 2 Stunden reinstecke oder 3 Stunden oder ob ich 20 reinstecke. Wichtig ist ja, was rauskommt. Das interessiert ja niemanden, wie viel Zeit ich reingesteckt habe. Und ihr merkt es ja selber, ich habe heute das Beispiel gebracht und ich bin da auch mental immer noch nicht perfekt an diesem Punkt. Ich habe auch gesagt, hey, ich habe für die letzte Podcast-Folge, die ist so gut, ich habe 20 Stunden Zeit reingesteckt. Und es stimmt schon, aber ich muss euch sagen, in diesen 20 Stunden, die produktivsten waren die letzten 4 Stunden. Weil ich dann nochmal ein bisschen anderen Ansatz gewählt habe, weil ich es gemerkt habe, ey, ich verfange mich hier gerade irgendwie. Und es bedeutet nicht immer, dass das meine ich damit, dass das, was ihr reinsteckt in ein Thema, dass das bedeutet, dass es gut ist, sondern der Fokus sollte darauf liegen, dass das Endergebnis gut ist. Und das ist eben bei dem Thema Gewohnheiten ja auch wichtig. Ist es nicht wichtig, wie oft ihr ins Gym geht, ist es wichtig, was für einen Impact es hat. Und zum Beispiel ich aktuell, weil ich hier von meinem Alltag her, und dazu komme ich später in einer Frage noch, wenig Zeit habe für Sport, weniger Zeit als sonst, ist mein Sport extrem effizient. Also aktuell gehe ich 2 bis 3 Mal in der Woche ins Gym. Heute zum Beispiel werde ich es vermutlich nicht mehr schaffen, ist jetzt Sonntag. Und wir gehen jetzt gleich noch in so einen Beachclub und ich wollte eigentlich einen Day off heute machen. Habe jetzt noch gesagt, ich gehe jetzt heute nicht mit zum Frühstück, komme dann nach und nehme die Podcast-Folge für euch noch auf. Aber ich werde zum Beispiel heute nicht mehr ins Gym gehen und habe dann 2 Ganzkörpereinheiten diese Woche gemacht. Ich war zwar gestern noch ein bisschen joggen im Gym, aber ich habe auch da wirklich einen extrem effizienten Ansatz zurzeit und habe damit gleiches Outcome, vielleicht irgendwie 5% weniger als sonst. Aber ich mache extrem wenig Sport zurzeit, weil das einfach eine Phase ist, wo ich das anpasse. So. Und bei Gewohnheiten kann man, das ist ja auch eine Gewohnheit, man kann immer genauso vorgehen. So, wenn jetzt der Schichtdienst die Situation ist, die man hat, dann muss ich ja überlegen, okay, wie kann ich in dieser, ich habe vielleicht weniger Zeit, nicht weil ich weniger Stunden am Tag habe, sondern einfach vielleicht, weil ich dadurch, dass ich den Schichtdienst habe, für manche Sachen weniger Zeit habe, weil ich einfach in einem anderen Tagesrhythmus bin oder erschöpfter bin oder whatever. Und es ist halt im Schichtdienst meistens so, dass man nochmal ein Stück effizienter sein muss. Und das ist bei allen Gewohnheiten so. Aber beim Schichtdienst ist nochmal wichtiger, dass man effizient ist und dass man Aufgaben sich leichter macht, damit das auch funktioniert. Ja, damit man diese Gewohnheiten überhaupt etablieren kann und die halten kann. Also geht immer nach dem Prinzip, dass ihr euch eine Aufgabe so leicht macht, ich sage im Coaching immer, macht das Bulletproof. Also überlegt euch, wie kann ich die Gewohnheit so gestalten, dass ich die selbst in der Woche mit ultra viel Stress trotzdem durchführen kann. Das ist zum Beispiel die Gym-Strategie, die ich gerade habe. So, für mich ist so, 2, 3 Ganzkörpereinheiten, die schaffe ich, egal wie viel los ist, egal wie viel Zeit oder wie wenig Zeit ich habe, egal wie viel Zeit ich in andere Sachen investiere. 2 bis 3 Einheiten schaffe ich und wenn ich dann mal mehr Zeit habe, dann mache ich tatsächlich auch vielleicht eine 4. mit vielleicht noch ein bisschen zusätzlichem Trainingsvolumen, whatever. Ja, also baut euch eine Bulletproof-Strategie und dann könnt ihr immer ein Stück noch mehr machen. Das ist besonders in solchen Phasen wichtig. Ja, also überlegt euch, was für Gewohnheiten ihr auch mit einer geringen Motivation und wenig Zeit durchführen könnt. Dann ganz, ganz wichtig, flexible Ernährungsstrategie. Besonders wenn ihr das Ziel habt, im Defizit zu bleiben, ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr da nicht zu streng mit euch seid. Das, was ich vorhin auch bei der ersten Frage gemeint habe. Ja, also schaut, dass ihr bewusste Entscheidungen trefft und dass ihr euch nicht irgendwie quält, weil in so einer Situation ist es noch relevanter, weil das ihr vermutlich noch öfter in so Situationen reinlaufen werdet, in denen ihr das Defizit nicht einhalten könnt. Und dann ist diese Strategie noch viel, 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 viel wichtiger. Ja, und seid da einfach flexibel, schaut, dass ihr eine flexible Strategie habt, die einfach anpassbar ist, auch an dem, was ihr investieren könnt, energetisch, weil ihr werdet nicht immer energetisch in der Lage sein, ins Defizit zu gehen. So durch diesen Schichtdienst ist einfach eine andere Situation, Schlafrhythmus ist durcheinander und das wissen vermutlich alle, die im Schichtdienst arbeiten und da muss man einfach ein bisschen achtsamer sein mit diesen Signalen, die einem der Körper da sendet und einfach autonom sich verhalten. Ja, so machen wir es im Coaching. Ich nenne das immer Autonomie im Kaloriendefizit. Das ist die Strategie, die wir nutzen, dieses ich will statt ich muss, diese Mentalität zu entwickeln, ist ganz, ganz wichtig, ein eigenes Tempo zu haben und nicht sich irgendwas vorzunehmen und das mit dem Kopf durch die Wand durchzusetzen. Ja, also hier wirklich ganz, ganz starken Fokus auf eure persönliche Situation. Das ist immer wichtig. Aber gerade in so einer Situation, Schichtdienst, viel Homeoffice, Urlaub, whatever, wo man merkt, ich habe irgendwie Probleme, meine Routine einzuhalten oder ich habe auch viel, viel mehr Input, ist jetzt Urlaub und Homeoffice nicht so, aber gerade Schichtdienst, ich habe einfach eine schwierigere Situation zu handeln. Da ist halt super wichtig, dass ihr so einen Ansatz wählt, weil der da nochmal relevanter ist, dass das Ganze, was ihr vorhabt, auch funktioniert. So, und jetzt habe ich mich spontan dazu entschieden, die vorletzte Frage rauszuschmeißen. Wie schaffe ich es, meine Ernährungskalorien herauszufinden ohne Zunahme? Das machen wir in einer anderen Podcast-Folge, dann nehme ich die Frage sehr gerne nochmal mit rein. Aber hört euch auf jeden Fall die Folge 229 an, die heißt Langsamer oder schneller Stoffwechsel. So findest du es heraus und ermittelst deinen Kalorienverbrauch. weil in dieser Folge erkläre ich das. Das ist natürlich eine lange Folge und deswegen werde ich auch diese Frage nochmal zusammengefasst in einem zukünftigen Q&A reinnehmen, aber wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde und haben noch eine Frage und ich muss einfach schauen, dass diese Folge keine 2 Stunden lang wird. Deswegen machen wir jetzt die letzte Frage, die war: Ist es okay, statt Schritten, zum Beispiel Hula Hoop, Yoga etc. als Aktivität einzubauen? Ich habe Schwierigkeiten, wegen meinem Bürojob und dem Wetter aktiv zu sein. Ganz, ganz wichtiges Thema. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen, auch in speziellen Folgen. Aber ich finde es auch gut, das nochmal in der Frage zu beantworten. Jetzt auch dieses konkrete Thema Hula Hoop und Yoga. Jede Aktivität ist besser als keine Aktivität. Und Hula Hoop, Yoga, das sind sogar sehr, sehr gute Alternativen zu Schritten im Thema Aktivität. Wieso? Weil das ist LISS-Aktivität. Also Hula Hoop kann natürlich auch eine Miss-Aktivität sein. Also LISS-Aktivität ist im Endeffekt Low Intensity Steady State Cardio, also eine leichte Aktivität, ja, so wie Schritte, normales Spazierengehen. Und Miss ist eben diese Moderate Intensity Steady-State-Aktivität. Das bedeutet, dass die ein bisschen aktiver ist, ein bisschen intensiver. Und Hula Hoop kann man ja auch intensiver machen. Bei Yoga, ich weiß, anstrengend, aber das wird meistens eher so in diese LISS-Aktivität reinrutschen. Das kann man aber auch oft nicht so perfekt quantifizieren und dann schwarz oder weiß sagen. Aber das sind jetzt keine High-Impact-Aktivitäten wie irgendwie Joggen oder irgendwelche Ballsportarten, ja, die dann schon eher in diese Miss-Aktivität reinfallen oder sogar in die Hit-Aktivität. Einfach Aktivitäten, wo auch eine höhere Kompensation da ist. Und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mal abgesehen von gesundheitlichen Aspekten, ja, also hohe Intensität bei Aktivitäten ist auf jeden Fall für eure Gesundheit sehr, sehr sinnvoll. Und deswegen würde ich auch so Cardio einbauen in eure Sportaktivität, wenn ihr auch das Ziel habt, maximal gesund zu sein. Wenn wir jetzt aber das Thema Kalorienverbrauch isoliert betrachten, dann ist die smarteste Aktivität die, die nicht so eine hohe Intensität hat. Wieso? Weil wir weniger Kompensation haben. Denn wenn ihr sportliche Aktivität habt, dann fängt der Körper leichter an, das Ganze zu kompensieren, um euch das mal ein bisschen zu veranschaulichen. Wenn ihr joggen geht und dabei 400 Kalorien verbrennt, dann wird der Körper euren Hunger, nur als Beispiel, das ist bei jeder Person individuell und wenn ihr da ein bisschen mehr verstehen wollt, dann hört euch die Podcast-Folgen dazu an. Habe ich jetzt hier nicht rausnotiert, welche das sind, aber schaut einfach mal ein bisschen im Podcast rum. Dann kann es sein, dass der Körper euch dadurch 200 Kalorien hungriger macht oder sogar 300 Kalorien oder sogar 400 Kalorien. Bei manchen Menschen sogar 500 Kalorien. Ja, also diese 400 Kalorien, die ihr verbraucht habt, die merkt ihr dann im Hunger, weil der Körper euch hungriger macht, weil er diese Aktivität kompensieren möchte. Auch darüber haben wir in der letzten Podcast-Folge zum biologischen Körperfettanteil gesprochen. Wenn ihr aber eine Low-Intensity-Aktivität habt oder Krafttraining, das sind die 2 Aktivitätsarten, bei denen wir generell wenig Kompensation sehen, teilweise sogar gar keine oder negative Kompensation. Das bedeutet, wenn ihr mehr von diesen Aktivitäten einbaut, dann geht euer Hunger im ersten Szenario meistens ein bisschen nach unten. Ja? Natürlich, wenn man extrem viel davon macht, dann kriegt ihr schon auch irgendwann wieder mehr Hunger. Aber hier haben wir einfach eine tendenziell schwächere Kompensation. Also vom Kalorienverbrauch her ist die smarteste Aktivität immer spazieren gehen, Krafttraining, sowas. Heißt es nicht, dass ihr nur noch das machen solltet, weil wie gesagt, Gesundheit spielt auch eine Rolle. Aber wenn wir jetzt mal rein das Thema Kalorienverbrauch isoliert betrachten. So, das bedeutet, dass ihr für Schritte auch viele andere Aktivitäten als Alternative einplanen könnt, wenn es euch rein um den Kalorienverbrauch geht. Wenn ihr aber sagt, Gesundheit ist mein Hauptthema oder vielleicht sogar ein bisschen beides, dann ist es eigentlich egal, was ihr für eine Aktivität macht. Jede Aktivität ist positiv. Aber wenn es wirklich rein um das Thema Kalorienverbrauch geht und ihr sagt, hey, ich will irgendwie nicht mehr 12.000 Schritte machen, sondern nur noch 7.000 Schritte. Also, was mache ich jetzt mit diesen 5.000 Schritten, die ich weniger mache? Soll ich da jetzt irgendwie lieber Hula Hoop machen oder soll ich zum Joggen gehen? Und wenn es rein um den Kalorienverbrauch geht, dann würde ich sagen, nehmt eine leichtere Intensität von Aktivität dazu. Wenn es euch aber um Kalorienverbrauch plus Gesundheit geht, dann würde ich sagen, macht auf was immer ihr Lust habt und vielleicht dann sogar eher noch mal ein bisschen intensiveres Cardio mit reinbringen. Weil, ganz, ganz wichtig, seht das Thema Sport nicht so, dass ihr denkt, dass da immer eine hundertprozentige Kompensation ist. Weil so wird das ja auch heutzutage immer wieder kommuniziert. Sport bringt gar nichts für den Kalorienverbrauch oder für den Fettverlust. Und das stimmt auch nicht. Gerade in Kombination mit leichter Intensität von Aktivitäten und auch einer guten Ernährungsstrategie ist Sport sehr, sehr hilfreich sogar. Aber es ist halt auch hier wieder wichtig zu verstehen, wo die Unterschiede sind. Und es ist einfach so, dass der Körper sportliche Aktivität stärker kompensiert. Und dem sollten wir uns einfach bewusst sein. So. Und deswegen würde ich euch empfehlen, dass ihr jede Aktivität als was Positives seht und einfach auch für euch selber mal so ein bisschen rausfindet, wie euer Körper Aktivität kompensiert. Ja, welche Art von Aktivität, da reagiert ihr ein bisschen sensibler mit dem Hunger oder welche könnt ihr ein bisschen höher machen, da passiert wenig. Und da müsst ihr verstehen, dass es hier auch so eine Y-shaped Curve gibt. Ich habe das oft auch schon als U erklärt oder besprochen hier, weil es einfach leichter ist, sich vorzustellen. Da haben wir auch einen ganz starken Fokus im Coaching drauf, wenn es ums Thema Aktivität und Kalorienverbrauch erhöhen geht, weil das ganz, ganz wichtig ist, dieses Thema zu verstehen. Ja, diese Y-shaped Curve bedeutet Folgendes. Wenn ihr wenig Aktivität habt und dazu gehört Sport und Schritte, also alles, was ihr in Aktivität habt und ihr habt wenig Aktivität, dann seid ihr, wenn ihr euch das U auf so einem ganz normalen Graph vorstellt, ja, seid ihr mit dem U oben am Scheitelpunkt, wo ihr das U bei der Zeichnung anfangen würdet. Ja, da seid ihr oben. Das bedeutet, dass euer Hunger, also Hunger ist von unten nach oben, wenig bis stark. Das heißt, ihr seid bei dem U weit oben, wenn die Aktivität gering ist. Umso mehr Aktivität ihr macht, von links nach rechts geht es dann, ja, wandert ihr in dem U weiter nach unten, bis ihr am untersten Scheitelpunkt seid. Und das bedeutet, mit einer moderaten Aktivität habt ihr den wenigsten Hunger sozusagen, habt die beste Sättigungsregulation. Wenn ihr dann mehr Aktivität macht, also sehr aktiv werdet, dann geht ihr wieder hoch an den zweiten Scheitelpunkt vom U, wenn ihr das U fertig gezeichnet habt, ja, also am oberen Ende wieder, sodass der Hunger wieder steigt. Ihr habt aber trotzdem mit dieser sehr, sehr hohen Aktivität tendenziell einen geringeren Körperfettanteil. So, und das ist immer für mich ganz schwierig zu artikulieren. Deswegen habe ich es zum Beispiel im Coaching über ein Video gelöst. Dann versteht man es ein bisschen besser. Aber ich denke, ihr könnt es auch so verstehen. Ja, also die Sättigungsregulation ist der Sweet Spot ist bei einer moderaten Aktivität. Wenn ich aber mehr Aktivität habe, also noch mehr Aktivität, dann heißt es nicht, dass ich mehr esse, also dass ich in einer positiven Kalorienbilanz bin, also im Überschuss, weil ich ja auch wieder deutlich mehr Kalorien verbrauche, aber mehr von den Kalorien, die ich verbrauche, werden kompensiert dadurch, dass ich mehr Hunger habe. Das heißt, für uns ist rein taktisch gesehen, für den Fettverlust oder auch Körperzusammensetzung verbessern und so weiter, einfach für die Kalorienbilanz ist der Sweet Spot in der Mitte bei einer moderaten Aktivität und da spielt eben alles mit rein. Da spielen Schritte mit rein, da spielt Sport mit rein. Deswegen müsst ihr das nicht immer so auf ein extremes Maß pushen, aber deswegen ist auch Bewegung so ein positiver Faktor und sollte immer ganzheitlich gesehen werden. Also man sollte das nicht getrennt betrachten, aber trotzdem haben wir eben auch Studien, die zeigen, dass die Kompensation bei Sport in Bezug auf die Kalorien höher ist als bei einer leichten Aktivität oder Krafttraining. Und deswegen war das einfach nochmal wichtig, um das im Kontext zu erklären, damit man die Antwort von mir versteht. Ja, also theoretisch könnt ihr alle Aktivitäten einbauen, aber wenn es rein um Kalorienverbrauch geht, ist so ein bisschen die smartere Lösung, leichtere Aktivität einzubauen. Wenn ihr da Probleme habt, das im Bürojob umzusetzen, weil das habe ich jetzt noch gar nicht beantwortet, sondern erstmal so das Framing gesetzt, dann würde ich euch empfehlen, auch hier wieder smart zu sein mit den Gewohnheiten. Also zu überlegen, okay, was kann ich machen im Bürojob? Kann ich vielleicht irgendwie kurze Bewegungspausen einlegen? Kann ich ein Gespräch, das ich mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter führe, kann ich sagen, hey, wir haben jetzt hier ein 30-Minuten-Meeting, sollen wir vielleicht einfach währenddessen durchs Büro laufen oder einen Spaziergang draußen machen? Mir ist schon bewusst, dass es nicht immer geht. Aber ihr müsst ja immer überlegen, okay, was kann ich denn in meiner Situation machen? Und dann mache ich das auch. Ihr könntet auch sagen, hey, ich habe ein paar Homeoffice-Tage, so machen es viele im Coaching, und dann gehen die aufs Walking-Pad an den Homeoffice-Tagen, wenn die Telefonate haben. Also, es gibt ja immer Möglichkeiten. Natürlich auch so kleine Sachen nutzen. Treppe statt Aufzug, das wird dann immer und immer wichtiger, wobei diese Sachen nicht so diesen Riesenunterschied machen. Wenn man das mal zusammenrechnet, sind das meistens auf die Woche gesehen ein paar tausend Schritte. Ja, aber so diese großen Brockenaktivität, die kriegt ihr durch mal eine halbe Stunde am Stück laufen, als anstatt jetzt irgendwie 2 Minuten Treppe statt Aufzug. Das addiert sich schon, aber das macht keinen großen Unterschied. Ich habe das auch im Coaching-Bereich mal rein rechnerisch aufgezeichnet und mal aufgezeigt, dass der Unterschied gar nicht so groß ist. Ja, also wenn man diese ganzen Aktivitäten, Treppe statt Aufzug, beim Einkaufen weiter wegpacken und, wenn man mal so diese Standard 6, 7, 8 Sachen nimmt, die man so im Alltag machen könnte, und dann addiert man das mal über die Woche und rechnet das zusammen, es ist nicht so ein großer Unterschied. Ja, und deswegen macht es mehr Sinn, wenn ihr euch auf die großen Sachen fokussiert, aber schon diese kleinen Sachen auch mit reinnehmt. Irgendwie Spaziergänge in der Mittagspause, solche, das sind diese großen Brocken. Bei schlechtem Wetter kann man sich auch natürlich generell überlegen, unabhängig vom Arbeitsplatz, weil das ja auch die Frage war und das ist ja auch die Zeit, die in Deutschland kommt, wie kann ich halt Indoor-Alternativen finden? Das ist jetzt auch eine Situation, die für mich hier in Bali zutrifft, weil, okay, Wetter ist hier nie schlecht, also jetzt kommt langsam so die Regenzeit, aber da ist dann trotzdem nicht so, dass es den ganzen Tag regnet. Das ist ja, Regenzeit bedeutet nicht, es regnet den ganzen Tag, es regnet halt ein paar Stunden, aber dann halt extrem. Und ich habe auch hier, jetzt wenn das Wetter wie jetzt gut ist, wenig Outdoor-Aktivitäten, weil es gibt hier kaum Gehwege. Und selbst wenn ihr irgendwo lauft hier, dann ist es kein angenehmes Laufen, weil entweder ihr jede 30 Sekunden von einem Rollerfahrer, es gibt hier so Gojeks oder Grabs, das ist einfach sowas wie Uber und das nutzen viele Leute, um herumzufahren. Und die fahren natürlich die ganze Zeit rum und weil die alle nicht so viel Geld verdienen, sind die auch immer sehr, sehr bedacht einfach daran, dass sie Kunden haben, die sie rumfahren, sprechen die dich die ganze Zeit, wenn du irgendwo läufst, an und fragen, ob sie dich mitnehmen sollen. Das heißt, zum Beispiel bei mir, ich hatte letztens die Situation, ich laufe hier zum Breakfast-Restaurant, das wirklich nur so, ich würde sagen, das sind 500, 600 Meter. Bis ich diesen Punkt erreicht hatte, von hier, von meinem Zuhause bis zu diesem Punkt, wurde ich habe mitgezählt, 5-mal angehupt und angesprochen. Und das ist irgendwann einfach nervig und man will ja auch nicht unfreundlich sein und klar, man kann Kopfhörer reintun, aber es ist trotzdem einfach nervig, weil die halten an, stehen dann neben dir, schauen dich an, Bike, Bike, fragen dich und dann fahren die weiter, so wenn du sagst nein, manchmal checken die auch gar nicht, dass du nicht willst. So, und das ist halt eine Sache, die ich ja berücksichtigen muss, wo ich einfach weiß, hey, das wird mich davon abhalten, dass ich öfter draußen laufe, plus es gibt keine Gehwege. So, und das, um jetzt einfach das kurz zu machen, ich habe jetzt einfach auch eine Situation, in der ich wenig Aktivität draußen habe, weil ich einfach so dieses mal irgendwo hinlaufen, was ich in Deutschland oft gemacht habe, das mache ich hier nicht. So, man fährt hier wirklich jede Strecke. So, die gleiche Situation hat man ja in Deutschland, wenn zum Beispiel jetzt der Winter einbricht. So, Schnee auf der Straße, es ist kalt, man hat einfach keine Lust, die Hürde ist größer, rauszugehen und da zu laufen. Ich könnte es auch hier draußen machen, aber ich will es halt nicht. Okay, was ist meine Lösung? Ich überlege, kann ich irgendwas indoor machen? Kann ich irgendeinen Sport indoor machen? Kann ich, wie du selber schon gesagt hast, kann ich Hula Hoop machen oder Yoga zu Hause? Kann ich irgendwas, was mir Spaß macht, was ich leicht integrieren kann, was keine große Hürde ist, was vielleicht auch nicht immer 2 Stunden Zeit benötigt? Kann ich das integrieren? Und was ich zum Beispiel jetzt machen will, ist, dass ich mir immer ein bisschen mehr Zeit nach dem Gym einplane und einfach nur 20, 30 Minuten aufs Laufband danach gehe, nicht jogge, sondern einfach lauf und entweder nachdenke, ein kurzes Telefonat für ein paar von euren DMs beantworte, whatever. Dass ich sowas einbaue und ich will es auch an den Off-Days immer ins Gym fahren, aufs Laufband gehen, eine Stunde einfach laufen. Das sind so meine Aktivitäten, die ich mir überlegt habe. Und darum geht es einfach, dass ihr euren Alltag anschaut und schaut, okay, zu welcher Zeit kann ich das machen, wo passt es mir rein? Ganz, ganz wichtig auch, was ist realistisch? Nicht überlegen, in einem Traum, hypothetischen Szenario würde ich gern das und das und das machen, weil das ist halt wieder nur so in den Tag reingedacht und so, okay, theoretisch, wenn alles perfekt wäre, würde ich das machen. Aber ich habe vorhin gesagt, Bulletproof-Strategie. Was könnt ihr, selbst wenn mal ein Tag stressig läuft, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit machen? Und wenn der Tag dann nicht so stressig ist oder die Woche nicht so stressig ist, dann könnt ihr ja mehr machen. Das heißt, auch hier flexibel überlegen. So zu sagen, okay, mein Ziel ist, ich gehe irgendwie 3-mal ins Gym und mein Ziel ist jetzt im Winter, dass ich an 2 Tagen, an denen ich ins Gym gehe, zumindest eine Viertelstunde danach auf dem Laufband ein bisschen gehe. Und dann könntet ihr es ja so machen, dass ihr sagt, das ist meine Bulletproof-Strategie, aber ich lasse mir das auch offen, dass wenn ich mal mehr Lust habe oder irgendwie so im Flow bin, dass ich auch dann länger als eine Viertelstunde drauf bleibe oder dass ich einen dritten Tag noch dazu nehme, wenn ich merke, es passt diese Woche rein. Das sind ja dann auch bewusste Entscheidungen. Beim Sport ist genauso wichtig wie bei der Ernährung. Und dann einfach schauen, dass ihr irgendwas integrieren könnt, was für euren Alltag funktioniert. Es ist jetzt so, ja, as simple as that gesagt theoretisch, aber ihr wisst selber, dass es in der Praxis manchmal nicht so leicht ist, umzusetzen. Deswegen hier wieder gleiches Prinzip, reflektieren. Schaut, was habe ich mir vorgenommen und wie funktioniert es? Einfach mal einen Plan machen Und dann reflektiert ihr nach einer Woche und schaut euch an, okay, was davon habe ich jetzt gemacht? Und was habe ich nicht gemacht und wieso ist es so? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, dass ihr euch nicht dann irgendwie bewertet und sagt, okay, ich war so scheiße, ich habe es schon wieder nicht geschafft, aufs Laufband zu gehen nach dem Gym. Sondern überlegen, okay, warum bin ich nicht aufs Laufband gegangen nach dem Gym? Habe ich zu wenig Zeit gehabt? Habe ich keine Lust gehabt? Habe ich mich verquatscht im Gym? Whatever. Und dann geht es darum, in die Situation reinzuschauen, zu überlegen, was kann ich anders machen? Will ich das auch anders machen? Weil wenn ich mich vielleicht im Gym verquatscht habe und ich sage, ich will das gar nicht anders machen, das sind soziale Kontakte, die sind mir gerade wichtig, dann sollte ich irgendwo anders eine Lösung suchen. Darum geht es, auch zu überlegen, das habe ich mir vorgenommen, das habe ich gemacht, warum habe ich das und das nicht gemacht, was waren die Gründe? Und dann, will ich das überhaupt ändern oder muss ich vielleicht was anderes machen? Das, was mich davon abgehalten hat, ist es vielleicht was in meinem Leben, was mir wichtig ist? Ja, oder ich habe zu wenig Zeit gehabt, weil ich danach noch, keine Ahnung, mich mit Freunden treffen wollte. So, und diese Situation hatte ich jetzt zwei, dreimal. So. Ist dann die Lösung zu sagen, ich treffe mich nicht mehr mit Freunden, damit ich aufs Laufband gehen kann? Ich denke nicht. Sondern die Lösung ist dann zu sagen, okay, kann ich vielleicht nochmal das Training effizienter gestalten, damit ich beides unter einen Hut bringe? Oder kann ich es an einem anderen Tag machen? Oder whatever. Darum geht es ja. Es gibt nicht so Cookie-Cutter-Lösungen für jeden das Gleiche, sondern es geht ja immer darum, dass wir Mechanismen haben, Strategien und dann auf unseren eigenen Alltag und ganz, ganz wichtig auf die eigenen Bedürfnisse und das zu schauen, was uns Lebensqualität gibt und das in einem großen und ganzen Kontext zu betrachten. Das ist ja das, was ich im Coaching mache. Da bekommt niemand einen festen Plan, sondern wir haben natürlich feste Strategien und feste Abläufe und so weiter, aber wir schauen dann immer, okay, was ist in deiner Situation wichtig? Und genauso solltet ihr bei euch auch vorgehen. Das ist ja das, was ich mache im Podcast. Ich versuche euch ja auch hier zu coachen. Ich habe zwar nicht immer den direkten Kontakt zu euch, aber ich versuche euch ja, die Tools an die Hand zu geben, damit ihr das auch bei euch machen könnt. Weil das muss man im Endeffekt so und so bei solchen Sachen immer machen. Ihr müsst immer eure eigene Situation dann betrachten, weil das Leben ist so komplex und jede Situation ist so komplex und da spielen so viele Faktoren mit rein, dass wir natürlich Sachen entwickeln können und Strategien, die für jeden gut funktionieren oder für viele Leute, aber am Schluss wird das meistens nur dann funktionieren, wenn ihr diese Sache dann auf euch selber anpasst. Und das ist kein irgendwie eine unmachbare Aufgabe, im Gegenteil, wenn man das mal lernt, wie das funktioniert und das bei allen Sachen anwendet, dann merkt man, dass alles viel, viel einfacher funktioniert. Auch diese Standardsachen, die halt, wo man schon sagt, hey, das und das funktioniert, wenn man das noch so ein bisschen Feintuning auf sich selber macht und auf den Alltag, auf die Bedürfnisse und so weiter, dann funktioniert das alles noch viel, viel besser. So, das war's für heute. Wie immer hoffe ich, dass euch die Folge gefallen und ganz, ganz wichtig auch geholfen hat. Versucht die Sachen im Alltag umzusetzen. Gebt mir auch gerne Feedback, wie immer, zu den Fragen, ob das jetzt über Spotify Kommentare ist. Das machen jetzt immer mehr, finde ich ganz cool. Oder ihr schreibt mir eine Instagram-DM. Ich freue mich immer über Feedback, auch wenn ihr ein Thema nicht verstanden habt oder auch wenn ihr ein Thema sehr, sehr gut verstanden habt. Also positives wie negatives Feedback ist beides extrem wichtig für mich. Und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.